Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Ja, wir hoffen ja, dass unser Podcast dann irgendwann ganz berühmt wird und viele Leute uns hören und malen uns ja schon das Szenario aus, wenn irgendwann die Apokalypse gekommen ist und vielleicht unser Podcast als eins der wenigen Dokumente überlebt, dass Historiker in späterer Zeit dann unser Mythengelaber anhören und denken, oh Mann, voll interessant, was die alles über die Gedanken ihrer eigenen Zeit erzählen. Und ich glaube, die Apokalypse ist ein interessanter Aspekt. Wir leben in einer Zeit gerade, in der immer wieder die Rede von Krisen ist. Es gibt die Umweltkrise, es gibt die Wirtschaftskrise oder viele Wirtschaftskrisen. Wir haben den Krieg von Russland gegen die Ukraine, wir haben die Nahostkrise und so weiter. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. Und für viele Menschen ist das natürlich eine Verunsicherung in ihrem Leben. Für mich auch tatsächlich. Und Man fragt sich ja immer wieder, wie geht man damit um, auch persönlich. Manche sagen zum Beispiel, ich habe jetzt schon oft gehört, dass Leute sagen, ich lese gar keine Nachrichten mehr, weil ich will es nicht mehr hören. Und ich finde das irgendwie nicht gut, die Augen zu verschließen vor Problemen. Aber gleichzeitig ist ja die Frage, wie löst man sie? Und ich glaube, was uns insgesamt fehlt, vielleicht auch der Menschheit als Ganzes, gerade wenn man diese Klimakrise anschaut, ist einfach Hoffnung.
Gelassenheit.
Hoffnung.
Gelassenheit.
Hoffnung.
Also warum sollte eigentlich ausgerechnet unser Quatsch überleben, weil du dann auf deiner externen Fischplatte, die bei dir unter dem Sofa liegt, die überlebt dann die Apokalypse. Okay, spannend. Nee,
vielleicht liegt die in der Cloud. Und der Server, der irgendwo steht,
auf dem nur unser Podcast.
Also der ist halt sehr tief in der Erde vergraben, den können keine bunkerbrechenden Raketen zerstören.
Ja, okay, gut. Wahrscheinlich würde der Server trotzdem angegriffen werden, einfach so als Zeichen, so als innerpolitischem Ding. Schaut mal, ich hab's gemacht.
Von dem Matrix-Virus von Mr. Smith.
Ja, und dann wird sagen, ja, toll. Also erstmal, ich hab keine Hoffnung. Also das ist auch witzig, wenn ich sage, ich habe keine Hoffnung. Bedeutet es ja nicht, dass wir einen Unterschied haben zwischen keine Hoffnung haben oder ich bin hoffnungslos oder ich glaube, dass es nicht eintritt. Also wenn ich sage, ich habe keine Hoffnung, dass unser Podcast erfolgreich sein wird, heißt das nicht, dass ich davon ausgehe, dass er nicht erfolgreich sein wird. Mhm. Und ich finde es schon ein Unterschied, der ein bisschen schwierig ist. Das ist so wie das der Unterschied zwischen, es gibt so, Slavoj Žižek hat manchmal so ein T-Shirt an, das heißt, I prefer not to. Und das ist ein Unterschied zu I don't prefer.
Ja.
Und das ist so ähnlich. Und wenn ich jetzt sage, ich hoffe das nicht, das heißt da nicht, dass ich hoffe, dass er nicht erfolgreich wird. Das ist ja auch nochmal was anderes. Und nee, sondern ich denke einfach nicht drüber nach.
Mhm.
Und bei mir ist jetzt zum Beispiel jetzt in dem Beispiel eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es ist kein Zwang, dadurch, dass man keine Hoffnung hat, ist auch kein Zwang damit verknüpft, sondern ich weiß einfach nur, dass ich hier was Gutes zum Essen kriege.
Und das
und ein helles Bier. Ja, und ich habe mich auch schon gedacht, eigentlich, ob ich nicht dich frage, ob du, also so ganz guck jetzt über heute, ob du eigentlich, was du dir erwartest von unserem Gespräch heute, ob du Hoffnung hast, dass wir uns gut unterhalten oder ob.
Die Hoffnung habe ich nicht, da habe ich die Gewissheit tatsächlich.
Ja, okay, ist ja spannend.
Und aber ich gebe dir recht, es gibt vielleicht einen Unterschied zwischen hoffen und sich was wünschen oder dass ich gerne was hätte. Also ich meine, ich hoffe jetzt natürlich, das ist nicht die größte Hoffnung in meinem Leben, dass unser Podcast der berühmteste aller Zeiten wird.
Okay.
Es gab nie einen besseren Podcast als unseren übrigens.
Ja, klar.
Ja.
Es liegt ja nur an der Intro-Melodie, wo ich dabei
genau.
Die meisten. Aber,
also ich fände es cool, ich würde es mir schon wünschen oder ich fände es gut, ich würde mich freuen drüber. Und ich glaube, bei Hoffnung muss man auch differenzieren. Ich hoffe vielleicht andere Sachen. Ich hoffe, dass ich glücklich werde. Ich hoffe, dass ich lange lebe von mir aus. Ich hoffe zur Zeit in dieser Hitze echt, dass es mal wieder gewittert und regnet und kalt wird. Das hoffe ich tatsächlich.
Krass, okay.
Aber ich wünsche mir, wünschen ist so ein bisschen abgeschwächt. Aber ich glaube, gerade in dieser globalen Krise, ich spreche jetzt von einer Krise, auch wenn es mehrere sind, tut Hoffnung der Menschheit wirklich gut.
Du meinst den Kapitalismus mit der einen Krise?
Auch, ja.
Ja, weil ich finde es ja schon auch spannend, wie alles miteinander verwoben ist. Also ich glaube, dass man die ganzen Krisen ja nicht trennen kann. Ich finde auch das Wort Krise schon eigentlich, woher kommt das nochmal? Also es gibt, es gibt ja diesen Mythos, dass auf Chinesisch, habe ich glaube schon mal erwähnt, oder? Dass Chinesisch das Wort Krise das gleiche ist wie Chance.
Ja.
Das ist aber, das ist nicht so. Also das ist nur das Wort Chance, besteht aus zwei Zeichen und eins davon ist Krise, aber es ist was anderes. Aber das ist mit der Krise, immer alles ist Krise. Man wird ja auch, ich habe ja quasi eine Krisenkrise quasi eigentlich so. Und zwar, ich kann das Wort Krise nicht mehr hören und deswegen nehme ich es auch nicht mehr ernst. Und das ist ja auch gefährlich, wenn man einfach so sagt, so,
das stimmt.
Dann nimmt man die Sachen nicht so ernst.
Stimmt.
Und mit der Hoffnung finde ich das Problem, genau, und das ist eigentlich schon der Punkt von allem heute eigentlich fast, dass Hoffnung kann dazu führen, dass man nichts unternimmt. Dass man sagt, ich lege mich jetzt aufs Sofa und hoffe. Und du könntest zum Beispiel, wenn es jetzt um Temperatur geht, du könntest einfach auch ins Freibad gehen oder in den Keller oder du könntest dir einen Eiswürfel auf die Stirn legen.
Du könntest aber dann wäre ich aktiv, dann bräuchte ich keine Hoffnung. Weil dann werde ich quasi sage ich, okay, das ist jetzt schlecht, aber ich mache was dagegen.
Genau.
Und dann, Hoffnung ist schon so ein, zumindest bei uns im Sprachgebrauch, so ein passives Abwarten.
Ja, ein passives Abwarten. Das ist das Problem damit, dass man, und was ganz problematisch ist an Hoffnung, ist auch, dass es zu sehr zukunftsgerichtet ist. Und warum?
Das finde ich nicht ein Problem.
Ich finde ein großes
Problem. Nein, das finde ich kein Problem.
Okay.
Und da bin ich übrigens auch bei Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung. Dicker Schinken aus drei Bänden. Ich habe nur die ersten zwei gelesen. Aber der Grundgedanke, den finde ich stark. Nämlich, dass der Mensch ein Wesen ist, das auf die Zukunft gerichtet ist und nicht in die Vergangenheit.
Ja, aber dann ist die Frage, wie weit. Also, okay, du hast recht, wenn ich das gar nicht mache, aber ich meine, Rehe sind auch auf die Zukunft gerichtet. Das überlegt sich auch, oder hinten ist Gras grün.
Ja, aber jetzt hin. Tiere können nicht in dem Maße differenzieren zwischen Gegenwart und Zukunft. Natürlich, die leben eher in der Gegenwart. Natürlich können die sich denken, wenn ich jetzt das mache, dann passiert das. Oder ich renne mal in die Richtung, weil da gibt es was zu essen, dann bin ich hoffentlich satt.
Hoffentlich finde ich auch schon ein cooles Wort. Nee, das sag ich auch viel zu oft, hoffentlich. Aber ich frage mich,
okay. Also vielleicht um den wirklich das erste Kapitel vom Prinzip Hoffnung kurz wiederzugeben und dann lasse ich es auch gut sein mit Ernst Bloch.
Okay.
Der fängt halt an, er fängt mit dem Träumen an und Menschen träumen in der Regel nachts. Und das sind unkontrollierte Träume.
Mhm.
Und er sagt dann aber, der gute Traum oder der viel wertvoller ist, ist der Tagträumer. Der Zeit hat, am Tag zu träumen, weil der ist ein bewusster Traum oder man könnte fast schon von einem bewussten Denken sprechen, der es dann eben oft Alternativen aufzeigt oder in die Zukunft gerichtet ist und dadurch eine Veränderung im Leben will.
Ja,
und der sagt eben, Veränderungen sind wichtig, um eben aus dieser Passivität, wie du sagst, rauszukommen.
Okay,
und Hoffnung ist genau auf Veränderung gerichtet.
Aber ich halte es trotzdem, ich halte es für total vereinfacht dargestellt. Also ich hab ja letztes Mal schon gesagt, so diese...
Das war ja auch nur das erste Kapitel.
Genau, aber diese Sehnsucht nach Kausalität, das finde ich, und ich glaube, das hat damit zu tun. Und wir sind alle immer so, was ich zum Beispiel auch mich gar nicht ertragen kann, ist, wenn, neulich habe ich einen Typen getroffen aus der Schulbig Band. Und dann hat er gesagt, dass ich damals ja schon besser Posaune gespielt hätte wie er. Das stimmt aber gar nicht. Also wir waren einfach gleich gut, weißt du? Oder am Anfang war er sogar besser.
Das ist doch als Kompliment zu stehen.
Ja, nee, aber ich finde es immer witzig, wie dann die Leute im Nachhinein das dann so rein sagen, ach ja, ich habe es schon immer gewusst, dass du so und so. Und ich habe es schon immer gewusst. Und in 10 Jahren mache ich irgendwas ganz anderes wie jetzt. Und dann werden die Leute sagen, ich habe es schon immer gewusst, dass du das da. Aber dabei ist...
In dem Fall ist es ja eine Entschuldigung, dass er sagt, ja, ich bin halt nicht so gut, weil ich war ja schon immer schlechter.
Ja, aber zum Beispiel auch, ich finde eigentlich das Thema jetzt gerade Podcast ist eigentlich ganz interessant, weil das ist einfach auch nur irgendwie passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich es so gedacht habe, hey, das ist jetzt genau der Plan und ich habe jetzt eine Hoffnung, sondern ich habe irgendwie mal festgestellt, okay, alle sagen, ich rede so viel und so weiter. Und ich dachte, ja gut, da könnte man ja auch irgendwie was draus machen aus dem vielen Reden und ich denke viel und denke gerne und ich rede gern mit dir und dann habe ich irgendwann bemerkt, ich habe ja 2 Mikrofone eigentlich und so und dann habe ich irgendwann bemerkt, ach ja, dann muss ich habe ja auch die Software, ich muss jetzt mir nur noch einen Mikrofonständer kaufen und es ist aber so, ist so ein Prozess und auf einmal bin ich morgens aufgewacht und wir waren auf Spotify, das war aber nicht so, wow, ich habe da die Hoffnung, dass, das ist einfach so passiert. Also es ist so richtig daoistisch, wirklich. Also bei Hoffnung kann ich auch viel über Daoismus reden.
Also du hast noch einen Kollegen gebraucht, der mit dir labert.
Und das hat jetzt, ich habe gehofft, dass du das gescheit kannst oder was. Ich weiß
aber nicht. Aber guck mal, das Hoffnung ist doch so ein etwas unklarer Wunsch.
Ein unklarer Wunsch.
Ein etwas diffuser Wunsch. So ist er zumindest in unserem Sprachgebrauch.
Also ich finde, man muss schon differenzieren auf, wie lang im Voraus es ist. Also weil ich finde, wenn ich jetzt hoffe, dass mir dieser Schluck Bier gut schmeckt, das ist für mich nicht eine Hoffnung. Also wenn ich
das,
oder wenn ich...
Ja, das basiert jetzt auf Erfahrung, du weißt, dass er dir gut schmecken wird.
Ja, so
besonders, wenn er auch schön kühl ist, wie
jetzt. Genau, genau, auch das. Aber ich meine, beim Essen bei allem, was man so diese ganzen Grundbedürfnisse... Ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt am Tisch sitze und dann denke, ich habe Hunger, jetzt hoffe ich mal, dass das Brot satt macht. Das ist auch eine in die Zukunft gerichtete Aktion.
Nein, das wäre zu naiv.
Genau, aber ich wollte jetzt Extrembeispiele machen, dass diese Sachen, die so ganz nahe sind, das ist ja ähnlich, okay? Ich hoffe, dass ich die U-Bahn noch kriege oder sowas. Aber dafür würde ich jetzt die Worte Hoffnung nicht...
Ja, weil du in dem Moment nicht genau einschätzen kannst, schaffe ich es noch
oder schaffe ich es nicht. Das passiert so nebenher. Und das ist nicht so ein aktives Hoffen, wie wenn ich jetzt... Und für mich ist nämlich Hoffnung dann nötig, wenn gerade alles scheiße ist.
Ja,
und,
genau.
Und sonst brauche ich es nämlich gar nicht. Und wenn mein Leben gut ist oder okay ist, es muss nicht mal gut sein, wenn es nicht scheiße ist, dann brauche ich keine Hoffnung.
Das stimmt, ja. Hoffnung, ich würde sogar noch stärker das Ganze formulieren, es ist nicht nur scheiße. Hoffnung ist das Gegenteil von absoluter Verzweiflung. Wenn ich in einer Lage bin, die überhaupt nicht mehr tragbar ist. Also eine beschissene Lage, die ist zwar nicht toll, aber die kann ich vielleicht noch aushalten. Und Hoffnung kommt dann auf, wenn die Lage so ist, dass ich sie nicht mehr aushalten will und vielleicht auch irgendwann nicht mehr kann. Und dann kommt die Hoffnung auf Veränderung.
Genau, aber es kann
ich glaube, da liegt schon auch ein positives Moment in der Hoffnung.
Genau, aber es könnte auch sein, dass ich in diesen verzweifelnden Zustand erst gekommen bin, weil ich liege die ganze Zeit da und denke, ach ja, hoffentlich wird es mit dem Klimawandel gar nicht so schlimm. Ich fahre jetzt mal schön mit einem SUV durch die Gegend. Ach, hoffentlich wird es nicht so schlimm. Und dann irgendwann werde ich so
verzweifelt. Wir hoffen auf Technologieoffenheit.
Ja, und wenn du halt von vornherein sagst, ich hoffe auf gar nichts, ich mache einfach jetzt irgendwie was Vernünftiges, dann kommst du erst gar nicht in diesen verzweifelten Zustand. Oft kommst du in diesen verzweifelten Zustand erst durch zu lang, zu passiv gewesen sein.
Du hast vorher nochmal nach dem etymologischen, dem sprachlichen
von Krise.
Gefragt, genau, von Krise. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ich sage drei Sachen. Krise ist jetzt ein bisschen was anderes. Wir hatten schon mal drüber gesprochen in einer Folge. Krisis heißt im Griechischen einfach nur Entscheidung. Ist total neutral. Stimmt, kommt übrigens aus der Medizin. Und Krisis ist der Moment, in dem bei einer Behandlung eines Patienten sich entscheidet, überlebt er das oder überlebt er das nicht. Dieser kritische Moment. Daher kommt es. Sonst nichts. Das heißt noch nicht, dass es per se schlecht ist, sondern es kann auch der Moment sein, wo der Arzt merkt, oh, jetzt wird sein Puls wieder höher, er kriegt wieder mehr Farbe im Gesicht, es geht ihm besser. Das kann auch die Krise sein. Krise ist in unserem Sprachgebrauch ganz negativ. Hoffnung ist bei uns im Deutschen, glaube ich, ziemlich stark christlich geprägt.
Ja, auf jeden Fall.
Das müssen wir auch im Hinterkopf behalten.
Genau, habe ich.
Und ich habe noch tatsächlich gelesen, aber verbessere mich, im Arabischen heißt Hoffnung Amal.
Amal ist ein...
Und das ist, so wie ich jetzt gelesen habe, du kannst besser Arabisch als ich, also ich kann es gar nicht. Und das ist anscheinend ein, geht schon in die Richtung Handeln, also da ist es sehr aktiv. Da gibt es dann nochmal ein anderes Wort im islamischen Kontext für mehr die Hoffnung auf Gottes Gnade, aber Amal als Hoffnung eher im Sinne von Wunsch, den ich dann aber auch mir erfüllen will. Also ich glaube, Hoffnung ist generell sehr, sehr ambivalent. Und wenn wir jetzt mal auf diese Krisen schauen und in die Mythologie, wir gehen ja immer noch von der griechischen Mythologie aus, sind wir auch in einer... Wir?
Ich gehe vom Taoismus aus. Aber
In einer krisenhaften Lage. Wir gehen nochmal zurück zu
Prometheus. Ich finde das immer... Ich weiß nicht. Ich finde immer... Ich mag das irgendwie nicht, dieses...
Aber du weißt, woher die Hoffnung kommt.
Die Hoffnung,
wo sie nicht kommt.
Genau, die Hoffnung. Und das ist genau mein Thema. Nämlich, das ist mir nochmal schlagartig bewusst geworden. Ich habe jetzt den Beweis einfach dafür, dass Hoffnung was Schlechtes ist. Weil in dieser Büchse der Pandora, da sind ja die ganzen Übel drin. Alle Übel sind drin. Was ist da drin alles? Das ist halt, was ist da noch drin?
Ja, Krankheit, Seuche.
Genau, alles das ist da drin. Und die Hoffnung ist da auch drin. Und dann denkt man sich, hä? Okay, wenn die Hoffnung da drin ist bei den schlimmen Sachen, warum gehen wir davon aus, dass es was Gutes ist? Vielleicht ist die Hoffnung einfach auch schlecht und das haben wir einfach bisher übersehen. Und es ist vielleicht gut, dass die da drin geblieben ist. So, das wäre nur noch ein weiteres Elend gewesen. Und es gibt die Theorie, dass die Griechen viel weniger in die Zukunft gedacht haben und viel weniger über Hoffnung nachgedacht haben, wie es die Christen dann später gemacht haben. Also die Christen haben dann irgendwann diese Büchse der Pandora gefunden und haben die Hoffnung wieder rausgeholt, keine Ahnung. Aber ich finde die Tatsache, also weil wir haben ja schon über Pandora schon zweimal geredet, glaube ich sogar, nämlich genau bei Prometheus und dann über Pandora. Und das, wir haben aber irgendwie, wir sind so arg in diesem christlichen Wahn, dass Hoffnung was Gutes ist, dass wir gar nicht drüber nachdenken, hey, Moment mal, die Hoffnung ist in der Box, wo alles Schlimme drin ist. Vielleicht ist sie doch einfach auch schlimm. Der Gedanke, auf den kommen wir irgendwie nicht. Und ich finde den sehr verfolgenswert.
Da gebe ich dir recht, den verfolgen wir jetzt auch. Ob die Hoffnung dann, oder ob du den Beweis gefunden hast, dass Hoffnung was Schlimmes ist, das würde ich nochmal etwas hinauszögern. Also im Griechischen heißt Hoffnung Elpis. Sie ist keine Göttin.
Das hört sich irgendwie spanisch an, Elpis.
Elpis, ja, es wird hinten betont. Sie ist nicht direkt eine Göttin, sie ist vielleicht eine griechische Figur, die man auch als Person darstellen kann und eben durch diesen Mythos ganz bekannt. Und tatsächlich ist gerade der Mythos von der Pandora, der wird bei Hesiod überliefert, eins der ältesten Gedichte, die wir haben, 2700 Jahre ungefähr alt. Der ist hoch umstritten, weil es geht genau darum, was ist denn die Hoffnung jetzt? Ist sie ein Übel und bleibt deswegen drin? Oder ist sie so eine Art Trost und weil die Pandora den Menschen aber nur Schlechtes schenken wollte, bleibt er deswegen drin? Also es gibt diese zwei Aspekte der Hoffnung und die tauchen bei den Griechen immer wieder auf.
Ah ja, okay, gut.
Und die sind beide, stehen nebeneinander. Und zum Beispiel gibt es von dem Tragödiendichter Aischylos, das ist so der erste der großen Klassiker im 5. Jahrhundert in Athen, die diese Tragödien, die berühmten, geschrieben haben, gibt es eine Tragödie über den gefesselten Prometheus, heißt die, der gefesselte Prometheus. Da ist quasi, Prometheus ist schon von Zeus bestraft, er hängt am Kaukasus, geschmiedet an die Ketten und muss dafür, dass er den Menschen das Feuer bringen wollte, eben da ewig hängen und ein Adler kommt jeden Tag und frisst an seiner
Leber. Zu Recht, meiner Meinung, muss er da hängen.
der Fortschrittskritiker freut sich.
Ja.
Und Prometheus sagt dann, dass er den Menschen die blinde Hoffnung, oder es ist sogar ein Plural im Griechischen, also die blinden Hoffnungen gebracht habe. Und da ist vielleicht auch die Frage, die
blinden Hoffnungen,
wenn selbst Prometheus von blinden Hoffnungen spricht, wie meint er das?
Ja, das verwirrt mich gerade auch.
Ja, genau. Aber ob das vielleicht gar nicht so toll war, ihm das Feuer zu bringen. Also vielleicht, dass er irgendwann, ich sag mal, nach 10.000 Jahren hängen am Kaukasus und jeden Tag kommt ein Adler und frisst deine Leber raus. Und dann denkt er sich so, vielleicht doch nicht die beste Idee, den Menschen das Feuer zu bringen. Vor allem, was machen die denn damit? Die hoffen jetzt, dass es ihnen dadurch besser geht. Jetzt erfinden sie gerade das und das, jetzt machen sie das und das, aber irgendwie, die haben doch noch genauso viele Probleme
wie davor. Genau, da passt ja dieses
Zitat. Also vielleicht wurde aus dem Menschenfreund ja auch ein Menschenkritiker irgendwann.
Er kann ja, wenn er das schlecht findet, was wir mit dem Feuer gemacht haben, dann ist er vielleicht immer noch ein Menschenfreund, nur denkt er, dass vielleicht was anderes für uns gut ist. Und übrigens passt zu dem, was du gerade gesagt hast, gut, kennst du dieses, du hast doch, wie heißt das nochmal gelesen, Dune, von Dune auch das?
Ja.
Und da gibt es irgendwie in den Aufzeichnungen des Muad'Dib, gibt es dieses Zitat, ich habe es gerade extra nochmal
nachgeschaut. Das wird ja jetzt auch gerade verfilmt.
Ja, genau, und da gibt es das Zitat, und zwar, Fortschritt ist ein Prinzip, das uns vor den Schrecken der Zukunft schützt. Und das ist so ein bisschen das, okay, die machen jetzt Blödsinn und jetzt wir denken, durch den Fortschritt wird es besser. Also das ist so eine Hoffnung.
Genau, ohne zu wissen, was wir eigentlich durch den Fortschritt machen.
Ja, genau. Aber
also zu hoffen, wir finden dann eine neue Technologie, die uns alles besser macht oder wir fliegen mal wieder auf den Mars und retten die Menschheit und so. Aber ob das alles jemals funktioniert oder so aufgeht, wie wir uns denken.
Genau, aber es beruhigt uns, weil das ist so.
Aber jetzt denk doch mal die Hoffnung weg. Was wäre denn die Menschheit ohne die Hoffnung? Hätte sagen, ja gut, okay, es gibt halt die Klimakrise, oh Mist, wir haben uns dermaßen politisch in Kriegen verrannt im 21. Jahrhundert oder im 20.
Hey, also ich glaube,
wo soll es denn noch hingehen?
Also ich glaube,
ganz viele Menschen, und das ist ein weiterer Aspekt von Hoffnung, wenn man jetzt das negativ sagt, dann wäre es ein bewusstes Wegschauen, also ich gucke da nicht mehr hin, ich habe einfach Hoffnung, ich will es nicht mehr wissen, ich hoffe jetzt einfach, zum Beispiel, ich hoffe, dass Gott alles besser macht.
Oder Elon Musk.
Deswegen glaube ich da dran.
Irgendein Wissenschaftler findet dann das Anti-Klimawandel Rezept.
Genau, ja. Man kann auch hoffen auf die Wissenschaft. Oder es ist ein Selbstschutz, der irgendwann sagt, okay, es gibt so viele Krisen, ich komme nicht mehr klar, aber irgendwie wird es doch hoffentlich noch gut ausgehen.
Ja, aber das ist...
Und beides finde ich erstmal gerechtfertigt. Und ich glaube, wenn die Menschheit diese Hoffnung nicht hätte, ob die jetzt in der Büchse der Pandora zurückblieb oder wie, das ist wirklich ungeklärt. Der Mythos ist total ungut.
Ich habe dich noch nie so christlich wahrgenommen wie jetzt gerade in der Sekunde. Das ist echt krass. Nee, also ich merke, wie viel unchristlicher ich noch bin. Nee, also das wollte man auch noch sagen mit dem Christentum. Also ich glaube, du hast ganz am Anfang ja schon gesagt, wie gehen wir mit diesen ganzen Krisen um? Mit diesen, ich sage jetzt mal, sogenannte Krisen, weil ich finde auch, das gibt auch vom Harald Welzert, von diesem Psychologe, der sagt auch, okay, diese Flüchtlingskrise, das findet er auch schon problematisch, weil das Problem an Krise ist oft, dass man hofft, dass es danach wieder ist, so wie davor. Und wie hat er das so gesagt? Das war echt ganz witzig, bei Pelzig hält sich in der Sendung, hat er gesagt so, wenn was passiert, passiert. Und der Pelzig lacht und sagt, ach, und dafür haben sie studiert. Aber
reimt sich sogar.
Ja, auf jeden Fall, das, also am Beispiel der Flüchtlingskrise. Es ist, finde ich, schon ein bisschen fatal, das so zu benennen, weil es wird danach nicht so sein wie davor. Es wird einfach anders sein. Es wird anders gut sein, es wird anders schlecht sein, es wird einfach anders sein. Es werden, also ich hoffe, dass es anders sein wird. Und ich gehe davon aus, weil, also was haben uns die Flüchtlinge gebracht? Also ich will jetzt nicht hier Monty Python paraphrasieren, was haben die Römer uns gebracht? Nee, also ich finde es mega genial, dass es jetzt auf einmal Humus gibt. Das gab es in meiner Kindheit nicht. Und es hat vielleicht schon damit zu tun, dass jetzt, weiß ich nicht, ob könnte es sein, aber es verändern sich einfach Dinge.
Oder Döner gab es vor 100 Jahren auch nicht.
Der wurde in Berlin erfunden.
Ja, aber den gab es halt nirgendwo.
Genau, aber was ich sagen will, ist, dass das Wort Krise, das suggeriert, danach ist wieder alles genau gleich wie zuvor. Und wir hoffen, dass es dann wieder so ist wie davor. Das macht uns sehr unanpassungsfähig, weil auch beim Klimawandel finde ich es ganz schlimm zu hoffen, das ist ein ganz schwieriges Thema, zu hoffen, dass es 1,5 Grad Ziel wird eh nicht eingehalten. Und wir müssen es gleichzeitig schaffen, es versuchen, so zu bremsen wie möglich, aber andererseits auch hier andere Bäume pflanzen, die halt in höheren Temperaturen gewachsen sind, also gleichzeitig. Und wenn wir jetzt wirklich hoffen würden, dass die Klimakrise vorbei ist, dann könnten wir immer noch unsere Kastanien für immer, weil warum nicht, aber vielleicht brauchen wir halt doch Pinien. Und das ist dann auch genau, okay.
Aber das ist ja diese,
ist dann anders
das einfach. Das ist diese Passivität, in die man dann rutschen
genau,
kann.
Genau, und ich wollte noch sagen, dass ich glaube, ja, das ist auch so ein Wort, das wir ja eigentlich gestrichen haben. Ich glaube, ich sollte weniger hoffen oder ich hoffe, dass ich in Zukunft weniger glaube. Also, ich bin davon überzeugt, es gibt bessere Methoden, um mit der Verzweiflung umzugehen, als zu hoffen. Also, das wollte ich noch sagen. Und du hast gemeint, natürlich, und ich habe da neulich ein paar interessante Sachen gelesen, was es gibt. Also, natürlich irgendwie, also weniger Nachrichten verfolgen. Ich finde auch viele Nachrichten völlig unnötig. Also, weil
nur weil du es weißt, änderst du erstmal nichts
an. Genau, und dass Klimawandel eine krasse Sache ist, dafür muss ich jetzt eine Zeitung lesen. Also, dass Nordsee jetzt schon wieder wärmer ist, so heiß wie noch nie. Was bringt mir diese nette News? Also, das ist Quatsch. Und ich finde
manchmal, treibt dich mehr in die Verzweiflung und dann hoffst du irgendwann mehr.
Ja, und dann frage ich, dann denke ich nicht so nach, ob mir vielleicht hier System Change statt Climate Change brauchen. Also, ich glaube, es gibt bessere Methoden, um damit umzugehen mit der Verzweiflung, als zu hoffen.
Ja, also du hast gesagt, du merkst heute zum ersten Mal, wie christlich ich bin.
Ja.
Ich merke heute besonders stark, dass du mal wieder voll Team Schopenhauer bist. Der ja auch,
unterbewusst, okay.
Ja, mega pessimistisch ist.
Also ich bin ganz pessimistisch. Das ist nur aus meiner christlichen Sicht bin ich pessimistisch. Ich bin halt pessimistisch.
Schopenhauer hat ein pessimistisches Menschenbild, sorry.
Echt?
Und der sagt, Hoffnung ist nur ein Irrglaube, ein völlig leeres menschliches Gefühl, das niemals den Menschen irgendwas verbessern wird.
Schopenhauer kennt es sich ja auch mit Daoismus ein bisschen aus.
Ja, klar. Der ist ja auch sehr von den östlichen Religionen oder Ansichten, Philosophien fasziniert auch.
Ja.
Okay, also ich glaube, dass Hoffnung sehr ambivalent ist, mehr Seiten.
Ich kann Schopenhauer gut leben übrigens, gut.
Ich auch.
Okay, aber jetzt weiter.
Nee, ich finde Hoffnung, ich glaube schon, dass die Menschen ohne Hoffnung was ganz Entscheidendes weniger hätten.
Na, das ist ein viel negativeres Menschenbild, das ich habe. Also ich finde schon, weil das ist so ein bisschen, zu mir hat mal so einen, ich hatte mal eine krasse Diskussion vor 15 Jahren in Bremen in der Kneipe mit einem katholischen irgendwie Pfarrer oder sowas, ich weiß gar nicht, oder Religionslehrer, und der hat dann ungenau über Sinn des Lebens und so weiter und Gott und bla bla. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich brauche das alles nicht, ich kann einfach mir auch eine Sinfonie von Gustav Mahler anhören und mein Leben ist erfüllt. Und dann meinte er, ja, du kannst das, du brauchst das nicht, aber die allermeisten Menschen brauchen das. Und das finde ich dann nächstes Mal, nein, ich traue es jedem zu, dass er das hinkriegt. Man muss jetzt nicht irgendwie Adorno gelesen haben oder was weiß ich was, oder besonders intelligent sein oder was weiß ich. Ich traue es jedem Menschen zu, dass er ohne Hoffnung unverzweifelt sein kann.
Okay, aber jeder Mensch hat schon mal gehofft in seinem Leben und weiß, wie sich das anfühlt zu hoffen. Ja. Und wenn es nur ist, ich hoffe, dass ich jetzt die nächste U-Bahn noch bekomme. Und
okay, diese Hoffnung, mit dem, also oder wenn, ich hoffe, dass noch gesagt, Bier im Kühlschrank ist. Diese Hoffnung kenne ich gut.
Ja, also ich weiß es halt nicht, aber ich hoffe einfach darauf, dass es gut ausgeht. So. Das, ich glaube, dieses Grundgefühl kennt jeder. Ja. Und du hast jetzt gerade was angesprochen, also dir traue ich es zu und du traust es sogar jedem zu. Ja. Und der griechische Historiker Thukydides, der über den Peloponnesischen Krieg schreibt, der hat einen ganz interessanten Dialog geschrieben, der sogenannte Melia-Dialog. Die Athener waren damals die Supermacht, vielleicht vergleichbar mit heute den USA, und die wollen die Insel Melos erobern, tun sie auch. Und dann gibt es ein Gespräch von Diplomaten und die reden noch miteinander und die Melier suchen, also die Bewohner der Insel Melos suchen noch Gründe gegen die Athener, um ihnen zu sagen, hey, wieso wollt ihr uns erobern? Wir können doch auch da. Und dann sagt ein Athener dann irgendwann, ja, Hoffnung ist was für die Schwachen. Puh. Nur die Starken brauchen keine Hoffnung.
Das hört sich auch wieder fast nach Nietzsche an, sowas. Irgendwie.
Ja, das ist dann fast schon darwinistisch in die Richtung. Aber ich glaube nicht, dass alle Menschen ohne Hoffnung auskommen.
Aber ich glaube,
tatsächlich. So hart es ist.
Aber also ich glaube, dass mehr
brutale Menschen... Machtpolitik in dem Fall. Aber das ist ja heutzutage auch wieder aktuell. Und ich glaube, dass viele Menschen eben nicht ohne Hoffnung auskommen.
Aber ich glaube, dass wir, dass es mehr Menschen sind, wie wir denken. Und wir trauen es denen von vornherein nicht zu und sagen so, ach ja, komm, du bist halt und du bist ein Schwächling, du brauchst das. Anstelle zu sagen, hey, schau mal, ich erkläre es dir. Oder was heißt,
ich verstehe mich nicht falsch. Ich sage ja nicht, dass die Menschen nichts machen sollen und einfach nur hoffen sollen und quasi still in ihrem Kämmerlein beten. Ganz im Gegenteil. Ich bin dafür, dass man, wenn man das verändern will, aktiv wird. Ich glaube trotzdem, dass Hoffnung ich nenne es mal eine Medizin für die Menschen ist. Und wir brauchen einfach manchmal Medizin. Also du hast mal gesagt, unter den drei wichtigsten Erfindungen für die Menschheit ist Bier.
Ja, jetzt kommt schon wieder.
Und ganz im Ernst, nach 5 Bier fühlst du dich vielleicht auch besser als davor. Je nach Tagesstimmung natürlich. Aber vielleicht geben dir 5 Bier auch ein Stück weit Hoffnung.
Hoffnung?
Dir nicht,
auf aber vielleicht... Auf 6. Bier oder was? ich finde es ein bisschen Quatsch. Nee, also zur Hoffnung, ich muss also noch mindestens... 3 Sachen sagen, nee, also was...
Ich muss auch noch mindestens...
Ich weiß. Jetzt, welches Fass machen wir als nächstes auf?
Jetzt fangen wir an.
Vollgas da vorne, oder? Also, was passt ein bisschen, das ist ein kurzes Nebenfass nur. Ich habe zufälligerweise, glücklicherweise, nach 2 Jahren intensiver Lektüre endlich dieses unsäglich dicke Buch von Hartmut Rosa zu Ende gelesen.
Nein, echt?
Also ich hab's
über Resonanz.
Resonanz. Und ich habe nicht das Nachwort gelesen, sag ich nicht, aber bis... Und was am Schluss vorkam, das finde ich einen sehr coolen Ausdruck, der sagt Resonanzversprechen. Also ein Resonanzversprechen ist so eine Art Hoffnung. Und zwar ein Resonanzversprechen könnte man sagen, ich kaufe mir jetzt mal ein Buch und dann werde ich dann viel Freude daran haben, das zu lesen. Also das Buch, die Lektüre oder das Buch und ich, wir treten in Resonanz. Das heißt, das schwingt, es passiert irgendwas. Also das ist
eine, es berührt mich auf einer Seite, die mich weiterbringt auch und wo ich...
Genau, das Wort Seite ist dreifach gut eigentlich, weil Buchseite, aber die Seite, die schwingt.
Die resoniert,
ja, genau.
Resonare heißt ja auch wieder tönen.
Ja, übrigens. Genau, es tönt was wieder. Und er sagt, dass wir halt ganz oft, also es geht ein bisschen um so Entfremdungssachen und wir schaffen uns Resonanzoasen, ist zum Beispiel auch ein Theater, eine Resonanzoase, da ist dann alles irgendwie gut. Und wir kaufen uns Dinge und oft bereitet uns das Kaufen der Dinge mehr Freude, wie nachher den wirklichen Konsum der Dinge.
Ey, das hatte ich auch schon. Ich gebe dir so recht. Kurzer Einwurf.
Du gibst Hartmut Rosa recht.
Ja, okay. Aber du siehst es ja auch wahrscheinlich so.
Ja.
Als ich das erste Mal wirklich Geld verdient habe, ich habe mir so viele Klamotten gekauft, teilweise, also wahllos, gefühlt aus heutiger Sicht.
Ja.
Und ich glaube, einige von denen habe ich vielleicht einmal getragen und dann irgendwann nach 5 Jahren...
Mottenlöcher, ciao.
Nee, halt in die Altkleidersammlung gegeben.
Ja.
Aber weil sich das Kaufen besser angefühlt hat, ja, genau, als das Tragen.
Und jetzt ist,
und ich kann, ja,
und das ist eine ganz gute Brücke auch zum Kapitalismus, weil... Eigentlich wird es vielleicht ohne Hoffnung gar keinen Kapitalismus geben, ist jetzt meine ganz steile These.
Ui, okay. Aber ist Hoffnung ist doch so eine Grundkonstante der menschlichen Psyche.
Ja, aber
die die ist nicht erst im Kapitalismus aufgetreten. Nee, gab's
aber trotzdem, das heißt aber nicht, dass es einen Kapitalismus ohne ihn nicht
okay, geben ja, könnte. Das stimmt.
Ich sage
ja
nicht, dass es durch den Kapitalismus Hoffnung gibt, sondern durch Hoffnung Kapitalismus.
Ja, vielleicht
und
basiert.
Zwar, und zwar das Ding ist, das ist echt.
Ja, aber spannend. Jede Ideologie basiert doch auf Hoffnung.
Wow. Okay, interessante Definition. Dann ist Daoismus aber auf jeden Fall keine Ideologie, weil da kommt Hoffnung nicht vor.
Wahrscheinlich nicht.
Und nee, also ich will trotzdem, aber, jetzt bleiben wir mal kurz beim Kapitalismus.
Okay, ja.
Das Ding ist ja, das ist wirklich das Genialste, was man im Kapitalismus machen kann und was viele auch machen. Und das ist mir gerade auch so klar schlagartig bewusst geworden, wo ich mit der U-Bahn über Neckar gefahren bin. Da hat es mich angesprungen, die Erkenntnis. Dass
Stuttgart am Neckar aufhört.
Sickle. Das ist mir auf der Waldau mal klar geworden. Nee. Dass der Kapitalismus, ich verkaufe dir ein Buch und sag, wenn du das liest, dann wirst du glücklich. Mhm. Und das ist so ein Ding. Aber es wird ja noch viel genialer.
Also ich verkaufe ein Versprechen.
Und
die Leute, die sich auf das Versprechen einlassen, die haben Hoffnung.
Ja, genau. Und ich spiele mit der Hoffnung der Leute und am besten ist denen geht's nicht so gut, weil sonst kann ich ja mein Versprechen auch nicht mehr verkaufen. Und das Genialste ist, also was mir gerade aufgefallen ist, also das Genialste sind ja die ganzen Life-Coaches und so weiter. Und diese ganzen, wie heißt nochmal alles, es gibt Coaches, es gibt da unfassbar Sachen. Dann gehst du zu irgendeinem Typen, also weil ich glaube eigentlich, also
Horoskope.
Ist so ähnlich. Ein Kumpel von mir hat mal früher schon gesagt, ich sollte doch das Konzept machen, dass ich anbiete Kurse, ich gehe mit dir einen Abend saufen und sag dir, was dein Problem ist. Also mir macht das ja auch Spaß, aber in mir wehrt sich da was dagegen. Ich will doch nicht Geld jemandem aus der Tasche ziehen, um mit ihm über sein Leben zu reden. Das sollte einfach normal sein, dass ich zu dir sage, hey, Uwe, schau mal hier, wenn du den Vorhang in einer anderen Farbe kaufst, könntest du besser gehen.
Und das würde ich doch kein Geld. Das würde ja wieder darauf hindeuten, dass Hoffnung was für Schwache ist, die natürlich in einer vielleicht verzweifelten, zumindest sehr schlechten Lage sind, sich auf Hoffnung berufen und man dann in dieser schwachen Lage sie ausnützen kann.
Ja, weil
man
und deswegen will ich, dass die in der schwachen Lage
aus bleiben. Aus der Hoffnung Geld machen kann.
Ich möchte, dass die in der schwachen Lage bleiben, natürlich auch. Wenn die,
genau, das Interesse, wenn ich das zu einem Profitinteresse mache, dann habe ich Interesse daran, dass die schwach bleiben oder in dieser verzweifelten Lage, weil die Hoffnung ist ja mein Kapital.
Genau, und was mir jetzt gerade nämlich aufgefallen ist, wo es natürlich ganz extrem ist, ist einfach bei
Aktien.
Ja, nee, auch gut.
Aktienmarkt, klar, ja, perfekt, genau, stimmt. Genau, das perfekt. Stimmt eigentlich. Ich gebe dir immer mehr recht.
Ja, ich wollte dich gerade überzeugen. Das ist auch wieder geil. Ich hatte gar nicht die Hoffnung, dich zu überzeugen. Ich wollte gar nicht dieses, weißt du, ich bin halt doch Daoist, sondern es geschieht einfach nur. Und nee, die Erkenntnis war gerade mit den Aktien kommen wir gleich noch. Die Erkenntnis war eigentlich eher bezüglich Unternehmensberater. Das ist auch so ein Ding. So, das sind, was verkaufen denn die? Die verkaufen doch dir nur die Hoffnung oder sie verkaufen dir manchmal noch so den Stempel, du darfst jetzt Leute entlassen, das hast dann ja nicht du gesagt, sondern das habe ich gesagt, das ist von extern, das ist so ein, du kannst dein Gewissen reinwaschen, aber sie verkaufen auch dir die Hoffnung, dass es im nächsten Quartal, meine ich, dass es da besser wird. Und deswegen das ganze Sachen, dieses Kauf dich glücklich und so weiter, das heißt alles, ist auf der Hoffnung. Und ich meine mit Hoffnung nicht, ich meine noch einen kleinen Unterschied. Ich habe auch die Hoffnung, man könnte jetzt auch, es gibt dann solche Hardliner, sagen wir, du hoffst doch auch, weil du gehst ja auch dann zum Supermarkt und kaufst dir eine Aubergine und hoffst, dass du dir ein leckeres Abendessen machst. Ja, tue ich. Aber wenn du das als gleich empfindest, wie ich kaufe mir Aktien, dann ist ein bisschen arger Fundamentalist, das ist für mich was komplett anderes.
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, Essen braucht man, das braucht jeder Mensch.
Ja, und außerdem ist es auch nicht so, ich kalkuliere das ja nicht. Ich denke ja nicht so, ich mache jetzt hier und dann rufe ich noch jemand an und dann rufe ich noch meinen Berater an. Ich kaufe mir noch eine teure App, die mir sagt, mit welcher Frucht ich hier im Supermarkt am besten, das gibt es alles natürlich wahrscheinlich so. Dann mache ich bestimmt, ja. Und dann, ja, wenn ich jetzt das und das, dann habe ich Superfood und dann habe ich nachher, bin ich viel glücklicher noch und das sind alle meine Probleme gelöst.
Das fand ich jetzt sehr interessant und da würde ich dir jetzt auch erstmal vollkommen recht geben. Wahrscheinlich findet man da noch mehr.
Mit Kapitalismuskritik kriegt man das. Das war gar nicht so geplant, aber es fällt mir gerade noch so auf. Geiler Trick.
Oder Klimakrise. Ja. Nee, aber das mit dem Glück ist ein wichtiger Aspekt bei der Hoffnung, weil die Hoffnung ist ja immer ins Positive gerichtet, zumindest für einen persönlich.
Die Hoffnung ist ins Positive.
Ja, okay, also ich kann natürlich hoffen, dass mein Feind, dass es dem schlecht geht.
Ja, von Grönemeyer gibt es so ein geiles Lied. Für dein Leben nach mir wünsche ich dir viel Pech. Ja, okay, ich hoffe, dir geht es richtig schlecht.
Aber Hoffnung ist per se erstmal aufs persönliche Glück ausgerichtet. Ja. Jetzt können wir lange diskutieren, was ist Glück, das machen wir heute nicht. Aber das mit dem Glück, da möchte ich jetzt doch nochmal und mit der Hoffnung auf einen griechischen Mythos zurückkommen, der sehr, sehr, sehr bekannt ist.
Ich hoffe, das dauert nicht so lange, bis du...
egal. Ich versuch's
kurz. Ich wollte nur das Wort Hoffnung, ja.
Okay. Nee, es geht um Ödipus.
Ah ja, klar.
Ödipus, der kein Gott ist, sondern ein Mensch.
Ein König, oder?
Ja, der König von Theben, einer griechischen Stadt. Und der hat eine ziemlich krasse Geschichte. Also sein Vater, der Laios, der kriegt einen Orakelspruch übrigens von Apoll, den seine Orakel ja auch öfter mal täuschen, obwohl er hofft, die Daphne zu kriegen. Ja, ja. Ja. Und der Apoll sagt ihm, okay, du wirst einen Sohn bekommen, der dich töten wird.
Das sagt er zu Ödipus Vater.
Das sagt er zum Laios, zu Ödipus Vater. Laios bekommt dann mit seiner Frau Iokaste tatsächlich einen Sohn und sie setzen das Kind aus in den Bergen. Es wird dann von einem Hirten gefunden, der bringt es in eine andere Stadt nach Korinth, wo Ödipus bei Adoptiveltern aufwächst. Später geht er selber, also Ödipus, zu dem Orakel nach Delphi und fragt, wie sein Leben sein wird und sagt ihm das Orakel, du wirst deinen Vater töten und deine Mutter heiraten.
Ja.
Und dann hat Ödipus natürlich Angst, zurück nach Korinth zu gehen, weil er denkt, das seien seine Eltern, obwohl er adoptiert ist, aber das weiß er nicht. Und er geht nach Theben, kommt er dann irgendwann. Da befreit er Theben von der Seuche der Sphinx. Die Sphinx ist so ein Fabelwesen, das da alle aufgefressen hat und Theben belagert hat. Und auf jeden Fall auf dem Weg dahin nach Theben begegnet er, ohne es zu wissen, seinem Vater Laios.
Ich erinnere mich.
Die geraten in Streit und er erschlägt ihn. Für ihn war es nur ein Fremder. Tatsächlich hat er schon den ersten Teil des Orakels erfüllt. Er erschlägt seinen Vater. Er gelangt nach Theben, kann dieses Rätsel des Sphinx lösen, befreit die Stadt von diesem Ungeheuer, kriegt zur Belohnung nicht nur den Königsthron, sondern noch
die Frau.
Und das ist seine Mutter.
Ah, ja.
Heiratet die, hat mit der sogar 4 Kinder. Also ziemlich krasse Geschichte auch. Sigmund Freud, der es ja immer mit Sexualität hatte, spricht ja auch vom Ödipus-Komplex, das lassen wir weg. Und ich hatte vorher schon Aeschylus angesprochen, das ist der erste große Tragödiendichter aus Athen und der zweite große ist der Sophokles und der hat nämlich den König Ödipus geschrieben.
Das habe ich sogar gelesen.
Und der König, der ist super bekannt.
Das ist in meiner Schule.
Ja, es wird gerade auch, es wird immer wieder gelesen, genau, in Deutsch auch. Und dieses Theaterstück, König Ödipus, setzt genau da ein. Ödipus ist schon König, hat mit seiner Frau gleichzeitig Mutter, ohne es zu wissen, 4 Kinder. Und dann gibt es nämlich eine Seuche in Theben, die natürlich von den Göttern geschickt wird, weil die diese Blutschande,
Blutschande
nicht gutheißen können. Und er fängt dann an, danach zu suchen. Es geht, Priester kommen, ein Seher kommt
und so weiter. Theresias.
Theresias,
genau. Okay. Der sagte nämlich, jetzt muss ich kurz weiter erzählen, weil ich habe mir das gemerkt, denn ein Satz, der hat mich so beeindruckt damals, diesen Satz in diesem Buch, dass ich, glaube ich, ihn 8-mal lesen musste, um ihn zu verstanden zu haben. Und auf Deutsch, du weißt sicher, was auf Griechisch heißt. Weil des Mannes Mörder, den du suchst, sag ich, bist du.
Du.
Und ja, das ist dann, wenn man das laut vorliest, dann kann man es verstehen. Aber wenn man das so gelesen sieht, ich habe gesagt, hey, das sind so viele Kommas in dem Satz, das kann ich so komplett wahnsinnig machen. Und deswegen hat mir dann irgendwie, hat sich das eingebrannt in meinem Hirn,
dieser Satz. Also er sucht, Ödipus sucht quasi nach dem Mörder seines Vaters, ohne zu wissen, dass er es selber ist.
Genau.
Und damit beschäftigt sich eigentlich dieses ganze Stück, psychologisch absolut genial, 2500 Jahre alt. Und dann lässt er eben verschiedene Leute kommen, er kriegt verschiedene Hinweise. Irgendwann kommt auch dieser Hirte, der damals Ödipus als kleines Kind gefunden hat.
Ach, und erzählt, dass er gar nicht
Vater ist. Und da merkt man richtig, wie innerhalb dieser Tragik, das spitzt sich immer mehr zu, die Hoffnung jeweils die Seiten wechselt. Ja, also erst hoffen alle auf Ödipus, weil der hat ja die Stadt Theben schon mal von der Sphinx befreit. Dass der das jetzt auch jetzt wieder hinkriegt. Dann kommt das irgendwann dieser Hirte.
Der Halo-Effekt, den
wir ja letztes Mal hatten. Kommt irgendwann dieser Hirte und erzählt es mit dem Kind und dass er ein ausgesetztes Kind gefunden hat.
Ach,
seine Frau, Diokaste, also die gleichzeitig seine Mutter ist, erinnert sich natürlich, dass sie damals ihr Kind ausgesetzt haben, ahnt schon die Wahrheit. Übrigens, Hoffnung und Ahnung ist auch sowas Ähnliches.
Okay.
Und hat dann aber, also aus Selbstschutz, will sie es nicht glauben und sagt noch sowas, naja, Ödipus, mach dir keine Gedanken, viele Männer träumen mal davon, mit ihrer Mutter zu schlafen. Das ist jetzt schon nicht so schlimm. Es wird,
ich habe es noch nie träumt, aber...
nee, steht so bei Sophokles.
Okay.
Und dann geht es so weiter, auf und ab. Und Ödipus, der will ja, also der hofft ja einfach nur, den Mörder zu finden. In dem Glauben, dass er die Stadt von dieser göttlichen Seuche befreit. Weil es ist ja eine Bestrafung der Götter. Und dann kommen auch immer mehr Hinweise. Alle sagen, forsche nicht weiter. Also auch der Teiresias sagt, frag mich nicht mehr. Eben,
und das ist das Interessante.
Des Mannes Mörder, den du suchst, bist du. Und Ödipus will es immer noch nicht glauben, obwohl er es sogar direkt gehört hat.
Genau.
Ja, also Leute, es gibt halt Klimawandel. Und wenn wir so weitermachen, dann fährt das Ganze gegen die Wand. Nein, ich will es nicht hören. Ich will mein Auto weiterfahren. Ich will in den Urlaub fliegen.
Genau, aber
ist mir egal.
Das Interessante finde ich ja, das schon ganz am Anfang, es gibt auch so einen anderen Film, da denke ich an Star Wars. Andere Filme, das ist ja kein Film. In Star Wars zum Beispiel passiert das, dieses Phänomen, dass das Unglück erst deshalb eintritt, weil du es verhindern willst. Also bei Star Wars ist es so, dass der Anakin irgendwie, der möchte seine Frau beschützen und der will, dass sie nicht stirbt, deswegen sucht er nach Unsterblichkeit, deswegen wendet er sich dann irgendwann der dunklen Seite der Macht zu und wird halt ein Sith Lord und deshalb stirbt dann seine Frau letzten Endes vor Kummer.
Ja,
und,
genau.
Und genau. Das ist genauso, dass du, und ich weiß gar nicht, wie man das Phänomen beschreiben soll, dass dadurch, dass ich jetzt ganz krampfhaft etwas verhindern will, da ich es eigentlich erst ermögliche. Und es passiert in dieser Ödipus-Geschichte ja 2 oder 3 Mal. Also allein schon, dass er, ich will ja unbedingt vermeiden, und das ist ja auch ein bisschen Hoffnung.
Der hofft die ganze Zeit, dass er den Mörder seines Vaters findet, ignoriert aber auch alle Warnungen. Und irgendwann am Ende, er will ja eigentlich nur das Glück für seine Heimatstadt Theben, aber am Ende stürzt er ins absolute Unglück. Weil ihm dann klar wird, also er hat da gehofft, als Richter dann irgendwann einen Mörder zu verurteilen und dann muss er sich selber verurteilen.
Okay, was
ich und am Ende, was macht er?
Bringt sich um wahrscheinlich.
Nee, eigentlich fast noch schlimmer, er sticht sich die Augen aus.
Okay.
Und ist blind, um nichts mehr zu sehen.
Okay.
Seine Frau und Mutter Jokaste, die bringt sich um.
Ah ja, super. Tolle Geschichte.
Und auf jeden Fall bei Sophokles kommt mehrfach das Wort Hoffnung vor, also Elpis im Griechischen. Und da merkt man auch an dem Stück, also es ist wirklich psychologisch genial aufgebaut, wie das schwanken kann. Und es kann sowohl Angst sein, eine dunkle Ahnung, es kann ins Verderben führen, es kann vermeintlich zum Glück führen, es kann aber auch ein Selbstschutz sein, so wie die Jokaste, die schon relativ schnell checkt, oh Mist, hier läuft was schief. Frag nicht weiter, lieber Ödipus, lass es einfach. Ja? Also diese Hoffnung wird schon alles. Also es sind eigentlich alle Aspekte von Hoffnung drin
Ödipus. Ich finde noch interessant übrigens, dass Ödipus, die Geschichte ist eine von, scheinbar gibt es nur 6 mögliche Spannungsverläufe von Geschichten und eine davon ist die Ödipus-Geschichte. Das ist so, am Anfang ist alles gut und dann wird es mal irgendwie schlecht, dann wird es wieder gut und dann geht es einfach so peu à peu, geht alles immer mehr an Arsch. Und das ist so das Gegenteil von der Aschenputtel-Geschichte. Da wird am Anfang alles so peu à peu besser, dann stutzt sie ganz tief und dann kommt sie hoch und das ist große Glück. Aber das Interessante ist jetzt ja, dass du ja quasi so indirekt durch diese Geschichte ja auch siehst, dass Hoffnung was Schlechtes ist. Und jetzt wollte ich noch kurz.
Ich sehe beide Seiten, genau.
Okay, ich wollte jetzt noch kurz abschließend. Ich weiß nicht, ob man das ist vielleicht auch schon fast zu viel für heute, weil bei der Hitze trinkt man auch Bier so schnell aus irgendwie. Das ist irgendwie auch noch so ein Problem. Wie kann ich das jetzt mit Hoffnung verknüpfen? Nee, also, das ist mit dem Christentum, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Und das. Ja, ich habe mich ja gefragt, das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Diese Büchse der Pandora, nachdem die Pandora die geöffnet hat, dann hat sie sie wieder zugemacht und was hat sie dann mit der gemacht? Hat
das
sie,
wird nicht überliefert.
Das können wir,
also solche Details werden meistens
nicht überliefert. Doch, also, aber ja klar, was da passiert ist. Die ist dann, irgendwann war die dann, was weiß ich was, in Jerusalem und dann hat dann Petrus...
So eine heilige Reliquie.
Ja, und dann hat die Petrus, Reliquie. Hat er so, hat sie aufgemacht und so, also Jesus selber nicht, einer der Nachfolger, und hat dann das im Christentum eingeführt. Und ich finde...
Aber das, Jesus gibt den Menschen ja auch schon Hoffnung.
Ich fand ihn vor dem Satz sympathischer. ich finde, man kann es so auslegen, dass Hoffnung auch dazu benutzt werden kann, Menschen zu manipulieren.
Ja, absolut.
Und ich sage einfach so, du arbeitest jetzt auf meinem Baumwollfeld und gehst einfach immer in die Kirche und betest, dass dann alles besser wird und hier das Tal der Tränen und in der Zukunft wird es dann schon gut. Du kommst dann schon in den Himmel und so weiter. So könnte man das machen. Da wird es gibt verschiedene Auslegungen
und
vom Christentum, aber das so.
Und das Gegenteil ist ja bei in Dantes Göttlicher Komödie, weißt du was da, da wird die Hölle beschrieben und auf dem Eingang zur Hölle steht oben, lasst alle Hoffnung fahren.
Ist das super? Ja. Also ich glaube, in der Hölle läuft auch Jazz.
Da werden die Daoisten, oder?
Ja, wahrscheinlich, aber. Wie gesagt, das ist auch nochmal das Interessante, Hoffnung oder ich bin hoffnungslos und so weiter, das ist, oder, was ist Hoffnung eigentlich, also weißt du, aber ich glaube, jetzt ist mal genug, über das Christentum müssen wir irgendwann auch nochmal reden.
Lang, ja, die Hitze, halt, die Hitze ist immer noch echt stark und ich hoffe immer noch auf ein Gewitter.
Ich hoffe auf ein gutes Abendessen.
Ja, heute aufgrund der Hitze gibt es nichts Warmes, sondern kleine Zusammenstellung. Also es gibt griechischen Salat, ich habe Tzatziki gemacht, Baba Ganoush und ich backe noch ein eigenes Fladenbrot. Ich bin gespannt, ob es was wird. Und wir machen noch Grillkäse. Also ein bisschen warm.
Ich wollte doch noch kurz so einen Sprachklugscheiß machen, gegenüber dir meist gern. Und ich bin davon überzeugt, müsst ihr nochmal einen Araber fragen, aber das heißt nicht Baba Ganoush, weil in arabischer Sprache gibt es eigentlich kein G. Das ist ganz interessant, dass man diesen Buchstaben man schreibt dann um auf Deutsch für G, das heißt auch nicht Bagdad mit G, das heißt eigentlich Bardat, das ist ein R hinten, das heißt, müsste eigentlich Baba Ganoush heißen. Also es ist einfach so ein R hinten, die haben ja zwei Rs, eins vorne und eins hinten und es müsste meiner Meinung nach auch nicht, wir schreiben immer Bagdad mit GH für das G und das ist aber eigentlich nur so, dass wenn man die arabische Schrift umschreibt auf unsere lateinische Buchstaben, dann machen wir das Zungen-R vorne. Das schreibt man als R auf und das hinten, das G schreibt man als GH. Und trotzdem machen es aber selbst die Araber machen das auch so, dass sie ihre Dönerbuden Bagdad nennen. Und ich glaube, es ist eigentlich Bardat. Aber gut.
Vielleicht hoffen sie drauf, dass es dann für die Europäer besser klingt.
Wahrscheinlich. Aber gut.